Klein, aber hart.
Und damit herzlich willkommen hier beim systemrelevanten Podcast für alle Fälle. Herzlich willkommen bei Klein.
Aber hart.
Aber hart mit Michael Klein.
Natürlich. Mit André Hart, guten Tag.
Ja, guten Tag, guten Tag. Und ja, da sind wir wieder in diesen verrückten Zeiten. Und gerade eben habe ich gesehen, die Pressekonferenz des Corona-Kabinetts. Es gibt ein Corona-Kabinett in Berlin. Und Jens Spahn hat gesagt, das ist die Ruhe vor dem Sturm.
Ja, ja,
es
ja.
ist die Ruhe vor dem Sturm, wir sind noch nicht durch. Trotzdem wollen wir uns ein bisschen um das kümmern, was in dieser Woche zurücklag. Das Problem ist, wir haben uns heute einen Titel gegeben, Micha, die Homeoffice-WG.
Im Prinzip ist ganz Deutschland doch so ein bisschen jetzt WG zusammengefärscht.
Richtig.
Alle schalten sich zusammen per WhatsApp, Facebook oder Skype, aber gleichzeitig ist man getrennt und doch näher beieinander als manchmal davor.
Richtig, Abstand ist die neue Nähe. Mhm. Und hier im Osten, wir sagen ja auch gern HO-WG. Das wird dir in Nordrhein-Westfalen jetzt nicht so viel sagen, HO, aber früher HO. Sagt ihr das was? HO,
die Abkürzung? HO war doch das war nicht die Handelsorganisation.
Ah ja, HO. Und so hießen die Geschäfte. Ich glaube, es gab zwei Geschäfte in der Zone, und zwar Konsum und HO. Ich glaube, das waren, weiß gar nicht, ob es da Konkurrenz gab, aber ich meine, das wäre nicht dasselbe gewesen.
HO. Wir hatten ja Aldi Nord und Aldi Süd.
Richtig, da könnte das natürlich sein, dass wir HO Nord und Konsum Süd hatten. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich war ja zu der Zeit auch noch
ein
Kind.
Ja, aber wieso HOWG?
Bitte was?
Du sagst doch HOWG, sagte man da damals?
Nee, ich sag heute HOWG, ja, wegen Homeoffice.
Ach, wegen
Und viele kürzen das hier ab. Homeoffice mit HO. Weißt du, so mit einem süffisanten Lächeln, HO, da haben wir sie wieder, die HO, ja, die Homeoffice und deswegen die HO, WG, die Homeoffice, WG. Was sich im Übrigen gar nicht so sehr auf uns bezieht, sondern wir sind ja für euch da, unsere Hörer, unsere Podcast-Nutzer, und das ist ja das Schöne in diesen Zeiten, es ist ja ein regelrechter Podcast-Hype ausgebrochen, ein Riesen-Hype, die Leute hören einfach alles und das heißt, jetzt inzwischen sogar.
Jetzt, wo sie alles hören, rutschen wir auch so ein bisschen mit durch.
Rutschen wir auch.
Aber tatsächlich, man hat das Gefühl, jetzt auch alle, also so auch im Freundes- und Bekanntenkreis, plötzlich machen Menschen Videotagebücher, machen den eigenen Podcast. Also zwischendurch frage ich mal, wer soll das alles hören und sehen? Aber es ist offenbar so ein Bedarf dabei, dass auch sämtliche Fernsehsender ihre Programme umstellen und alle von zu Hause aus sich reinschalten.
Auch das.
Mit ruckelndem Bild, schlechtem Ton und einer furchtbaren Hintergrundkulisse, wo du Bücherregale siehst, wo du denkst, oh Gott, da müsste auch mal jemand durchgehen, aber nein, tatsächlich, so sieht es bei Deutschland zu Hause aus.
Deswegen wollen wir uns natürlich diesem Trend anschließen. Ja. Du spielst wahrscheinlich ein bisschen auf die Quarantäne-WG an mit Günther Jauch, Thomas Gottschalk und Oliver Pocher. Und ich habe wirklich einen Schreck bekommen, die haben das ja relativ schnell ins Programm gehievt. Mhm. Ich glaube, das läuft tatsächlich seit dieser Woche Montag. Heute übrigens Donnerstag, ist heute der 26.?
Heute ist der 26.
Ja, nur für die Chronisten unter euch, Donnerstag, 26. März, jetzt 17:05, wo diese Aufzeichnung stattfindet. Ist ja auch immer ganz spannend, dann mal die Woche so ein bisschen auch statistisch gesehen zu reflektieren. Das machen wir gleich. Aber Quarantäne-WG, glaube ich, jetzt seit dem vergangenen Montag. Ich habe erst einen Schreck bekommen. Ich habe gedacht, mein Gott, ich bin ja wirklich, weil wir gerade bei HO waren, als ich noch in der HO eingekauft habe, als Kind mit Stoffbeutel und so, als mich die Mutti losgeschickt hat zum Brot kaufen, das waren ja die Showgiganten. Gottschalk und Jauch. Ja, so bin ich ja quasi sozialisiert worden. Und die haben sich ja auch gut gehalten bis heute. Und dann habe ich mich gewundert, Oliver Pocher, das ist doch der diese Wendler-Videos und so macht. Dieser Spaß vor. Wie kommt der in diese Reihe? Kannst du mir das sagen? Du bist ja quasi mein Therapeut. Ich kann ja mit jeder Frage vertrauensvoll zu dir kommen. Wie kommt Olli Pocher in diese Reihe?
Gottschalk. Ich komme mir gerade vor wie Helmut Schmidt früher in Talkshows. Wo er sich reinsetzte, rauchend und immer sagte, fragen Sie mich was, Frau Maischberger. und dann auf alles eine Antwort.
Ja. Weißt du, oder warte, da Dings, wie hieß er, Gauck, unser Ex-Bundespräsident? Nee, das war gar nicht der Gauck, das stimmt nicht. Das war der Schulz, den man schon wieder längst vergessen hat.
Der Schulzzug, Martin?
Eins der Hoffnungsträger der SPD. Wie hieß er? Martin Schulz. Und der hat immer gesagt, ich danke Ihnen für diese Frage. Ich danke Ihnen sehr, ich bin sehr dankbar für diese Frage.
Ja, und das war seine Masche. Mein Nachbar, der Feuerwehrmann, wohnte er nochmal? Würselen. In Würselen. Ich habe mit meinem Nachbarn, den Feuerwehrmann, gesprochen. Okay. Und so ungefähr ist
das. Das war eine Masche. Er hat immer gesagt, ich bin Ihnen sehr dankbar für die Frage. Ich danke Ihnen sehr für die Frage. Also nochmal die Frage, wie kommt diese Reihe zustande? Ja, also diese Showgiganten Jauch und Gottschalk und dann Olli Pocher. Ist das jetzt wegen der Alters, also dass er den Altersschnitt einfach drücken soll, dass er die jungen Leute dann reinholen soll, der Pocher, oder?
Also ich danke erstmal für die Frage, aber zum anderen ist das natürlich dann auch wieder, heißt das ja, dass du Herrn Pocher nicht als solchen Showgiganten siehst. Obwohl der ja seit Jahren auch, ich wundere mich immer, ich dachte immer, der wäre völlig vom Fenster verschwunden, aber von der Bildfläche verschwunden, aber dann tatsächlich bekommt man mit, der hat so einige Sendungen ja zwischendurch dann doch noch gemacht. Und vor allem, er darf seit einiger Zeit mit Günther Jauch und hier, wie heißt der andere da, Thomas Gottschalk, darf er ja auch Sendungen immer zusammen machen.
Und der hat das ja schon mit einem anderen verehrten Kollegen gemacht, machen dürfen. Harald Schmidt, kannst du dich erinnern?
Ach, das war auch tausend Jahre her.
Die letzten Atemzüge von Harald Schmidt als Late-Nighter und an seiner Seite damals bei Sat.1 dann wahrscheinlich, oder war es dann schon Sky?
Stimmt. Oliver Pocher. Das war aber auch so eine Verzweiflungstat. Ja, dem Harald Schmidt eigentlich nichts mehr einfiel, hat er sich den Pocher dazu geholt, um es zu verjüngen.
Mhm. Okay, aber nochmal, weshalb sitzt er jetzt dort?
Frag mich nicht, wahrscheinlich war man auch der Meinung, das passt, das befruchtet das Ganze nochmal ein bisschen, wenn dieser kleine, freche Junge da nochmal ein bisschen rumpoltert. Aber ich finde so, ich habe die Sendung leider noch nicht gesehen. Ich habe nur alles andere mitbekommen. Also die NDR Talkshow hat sich ja auch zusammengeschaltet mit Barbara Schöneberger und Jörg Pilawa zum Beispiel. Und da war ganz lustig, dass bei Jörg Pilawa immer das WLAN abbrach und der immer raus war aus der Sendung. Okay. Und dann saßen die anderen drei da und guckten dann oben in die Ecke. Rechts oben war Jörg Pilawa, schwarzer Bildschirm. Und was ich dann super faszinierend finde, es sind ja, das sagt man ja allen Medienleuten nach, sie sind so Sender. Sie wollen nicht zuhören, sie wollen nur selbst von sich reden, wie wir beide ja auch. Und da war es lustig, diese vier Leute, Pilawa weg, und immer wenn er dann wieder auftauchte, kümmerte sich keiner drum. Die haben einfach weitergeredet, so mit dem, was sie gerade gemacht haben, anstatt den dann mal, der war minutenlang weg, ihn reinzuholen und zu sagen, ach, guck mal, schön, dass du wieder da bist, und Jörg, was sagst du denn dazu? Ja. Das war immer so, Hauptsache, man hat das zu Ende erzählt. Man lernt Leute ganz anders kennen, finde ich.
Richtig. Wahrscheinlich sitzt er auf seiner Insel. Jörg Pilawa hat doch eine Insel irgendwo vor Kanada.
Ernsthaft?
Hat er sich gekauft, ja. Irgendwo, kleine Insel vor Kanada. War ja auch mal Radiomann und hat dann eben den Absprung geschafft. Mal gucken, wir arbeiten ja auch noch dran. Also,
dass man mit Pilawa so viel Geld verdienen kann,
richtig, Herr Pilawa. Genau. Und dann haben wir auch eine Insel in Kanada, wo das WLAN, wie du mir gerade sagst, dann doch nicht so stark ist.
Ja, ich glaube, er saß in Hamburg.
Ach, er saß in
Hamburg. Jörg Pilawa habe ich übrigens letztens jetzt auch gelernt. Hat das Haus gekauft, in dem früher Matthias Reim gewohnt hat.
Aha.
Also der ist da eingezogen, wusste das wohl nicht, und dann hat er unterm Dach auch noch ewig viele Schallplatten von Matthias Reim gefunden. Das ist wirklich exakt, hat der dessen Haus übernommen.
Und so gebrauchte Kondome und solche Sachen wahrscheinlich.
Vielleicht auch das.
Ja, in seinen wilden Zeiten. Da gab es eine Talkshow, das hast du mir in dieser Woche im Radio erzählt, wo irgendein älterer Herr saß, der Verdammt, ich lieb dich von Matthias Reim nicht kannte.
Das war die gleiche Sendung, in der ich das erfahren habe mit dem Haus. Das war tatsächlich in der NDR Talkshow mit Moderator Jörg Pilawa, ist aber ein bisschen länger her, da saß man also noch mit Gästen. Hm? Und der ältere Herr, das war Thilo Brückner, also Schauspieler. So, okay. Der spielt, ich glaube, die Rentner-Cops oder sowas, unter anderem in der ARD.
Ja.
Und der saß wirklich da und die ganze Runde unterhielt sich. Und wie das denn damals war, als Verdammt,
das war mit diesem lesbischen Paar, glaube ich, oder?
Wer?
Die Polizistin? Ich glaube, ich hätte so im Augenwinkel gesehen, wie die Polizistin in bei den Rentner-Cops eine andere Polizistin knutscht. Oder ich weiß nicht, ob das eine Polizistin war, die andere. Also sie ist auf alle Fälle dort also sie spielt irgendwie die Hauptrolle.
Hast du das im Fernsehen gesehen oder war das eine DVD, die du irgendwo unter der Lagentheke gekauft hast?
Die hat eine Warze am Auge. Nee, ich habe es direkt im ARD-Vorabendprogramm gesehen.
Ah.
Und die hat irgendwie eine Warze im Auge. Und ich musste mal auf diese Warze gucken. Das ist wie bei Peter Maffay. Wenn du Peter Maffay irgendwie siehst, also ich glaube, jetzt hat sich das ein bisschen verwachsen bei ihm. Aber früher, man muss immer, wenn ein Mensch so ein Gesicht, so ein Handicap, man muss doch mal hingucken. Und deswegen ist mir die Kommissarin so aufgefallen bei den Rentner-Cops. Und ich musste mal auf diese Warze gucken. Und irgendwann plötzlich knutsche die, keine Ahnung, eine andere Frau. Und dachte, hey, guck mal an hier. Also hier dürfen Rentner ermitteln. Und die Kommissarin, die natürlich noch kein Rentner ist, die ist, weiß ich nicht, Ende 30, keine Ahnung. Ja, fand ich sehr spannend.
Aber vielleicht warst du so von der Warze abgelenkt, dass du nicht gemerkt hast, dass der Rest drumherum einen Schnurrbart hatte und doch keine Frau war.
Das kann auch sein, ich weiß es nicht. Ja, wir waren bei Matthias Reim und Verdammt, ich liebe ihn. Und dieser
Thilo Brückner.
Thilo Brückner.
80 Jahre jung, genau. Und alle redeten davon, was sie dann damals gemacht haben, wie sie das Lied erlebt haben. Und, und Matthias Reim erzählte, wie er den damals geschrieben hat, den Titel. Und eigentlich hatte er ihn geschrieben für irgendjemand anders. Und dann Jürgen Drews unter anderem sollte den, glaube ich, singen. Und da fand er aber, die können das alle nicht. Die singen das nicht gut genug. Und er hat dann selbst gesungen. So, und Thilo Brückner sitzt mit so völlig irritiertem Gesicht die ganze Zeit da. Und so, was ist das? Worum geht's
reden
da?
Sie?
Und dann haben alle natürlich gesagt, es kann nicht sein, dass sie den Titel nicht kennen. Hat er ihm den vorgesungen und tatsächlich, also Verdammt, ich lieb dich nicht, ist 30 Jahre an diesem Schauspieler vorübergegangen.
Irre.
Das muss man auch mal schaffen, ne?
Das muss man schaffen, ja. So musst du leben. Kulturgut, Verdammt, ich lieb dich nicht. Ja, also jedenfalls, Pilawa hat das Haus von Matthias Reim gekauft in Hamburg. In Hamburg haben sich ja in dieser Woche, weil wir ja beim kleinen Wochenrückblick Blick sind, liebe Homeoffice-WG, dramatische Szenen abgespielt. Udo Lindenberg musste ausziehen aus dem Atlantik-Hotel. Ah, ja. Die Hotels haben ja eigentlich alle zu jetzt, oder? Mhm. Ich meine, alle Hotels?
Ich glaube ja.
Oder? Ich weiß gar nicht. Also jedenfalls Udo Lindenberg. Also man hat ihm wohl angeboten, er kann in seinem Flügel wohnen bleiben. Der wohnt ja da wohl richtig gehend, hat er einen Flügel für sich. Also kein Flügel, auf dem man spielen kann, ein Flügel, in dem man wohnen kann. Ah, ja. Und aber es gibt eben keinen Service mehr und keine Ahnung. Und das war dem Udo dann doch alles zu suspekt. Aber ich stell mir das so vor, Udo Lindenberg, ja, dort im Atlantik-Hotel, und er geht nach 26 Jahren, das muss man sich mal vorstellen, nach 26 Jahren an die Rezeption zum Auschecken und dann fragt ihn die Rezeptionistin, hatten Sie was an der Minibar?
Wenn der Runde, so, ich bin noch mal los. Wir können ja nicht nachmachen. Also alle Welt kann ihn nachmachen, wir können es nicht.
Wir können das nicht. Und merkst du, wir sind auch nicht so hotelfest, weil das heißt natürlich nicht, hatten Sie was an der Minibar? Weil man geht ja nicht, hatten Sie was, man geht in die Minibar. Also das heißt ja eigentlich, hatten Sie was aus der Minibar.
Richtig.
Ja?
So kenne ich das auch, ja.
Ja, so kenne ich das auch. Ich habe mich gerade versprochen. Ja. Das tut mir leid. Wir wollen ja Qualitätspodcast abliefern, ja, und deswegen die kleine Richtigstellung. Hatten Sie was aus der Minibar? Aber ich stelle mir diese Szene so schön vor.
Aber 28 Jahre lang, jetzt überlegt man, der hat jeden Tag, Udo Lindenberg wird man unterstellen, dass er jeden Tag so einen kurzen geschnabbelt hat.
Nur einen kurzen,
so einen Küstennebel. Jo. Aber jetzt sehen wir an, der hatte nur einen Schokoriegel. Jeden Tag einen Schokoriegel.
Ich denke
was
auch.
Kostet das im Atlantik Hotel?
Ich weiß es nicht.
Also in der Tanke kostet er 80 Cent?
Ja, na, dann kostet er dort 3,60 oder so.
Wahrscheinlich.
4,50. Ja. Du hast mir erzählt, das Atlantik Hotel ist gar nicht so doll von außen. Also, ich kenn's leider nicht.
Ich war sogar schon mal drin, fällt mir gerade ein. Ja, ich hatte dir gesagt, ich wäre nicht drin gewesen. Hm? Ich saß nur draußen, bin draußen vorbeigelaufen. Ich meine, ich habe auch sogar schon mal vorne in der Lobby drin gesessen. Es hat mich jetzt nicht umgehauen. Das liegt jetzt nicht daran, dass ich nur in den größten Häusern verkehre und das einfach nicht mein Niveau ist, also viel drin. Sondern draußen, also den Eingang fand ich nicht hübsch.
Okay. Ja. Man kann hinfahren nach Hamburg und sich, darf man das noch? Das ist ja, also wir haben ja Ausgangsbeschränkungen in Deutschland seit dem vergangenen Wochenende. Ist es offiziell erst, also Söder ist ja vorgeprescht mit Bayern, dann Saarland, dann Sachsen, meine ich, dann Sachsen-Anhalt und jetzt alle, oder?
Ist es? Ja, aber sehr unterschiedlich.
Also ja,
bei den, immer noch unterschiedlich. Bei den einen darfst du nur mit der Familie rausgehen, im anderen Bundesland darfst du dich mit einer wildfremden Person treffen, die darf dir auch näher kommen als 1,50 Meter und das finde ich auch alles ein bisschen merkwürdig geregelt, aber ja, eigentlich haben wir Ausgangssperre, wenn man nicht systemrelevant bist und du bist ja von uns beiden der systemrelevant.
Ja, du doch aber auch als Meteorologe, ja, was wären wir denn ohne Wetter? Natürlich, du musst ja unterwegs sein, gucken, wo die Wolken hinziehen, den Wolken hinterherziehen, hinterherjagen und so weiter. Also ich glaube, du bist auch systemrelevant.
Aber mir
da gibt es ja amtliche Listen, wo das steht.
Und,
da steh
und
Medien stehen drauf, ja, Medien. Rundfunkradio.
Ja. Du stehst drin, ja?
Ich stehe drin. Ich stehe ja in der amtlichen.
Also um mich herum sind ganz viele systemrelevante. Also hier,
siehste?
Freundin arbeitet im Justizwesen, die hatten einen Zettel bekommen, ein Kollege auch Journalist, du. Ja, alle vom Radio. Ich glaube, ich bin der einzige Depp, der nicht systemrelevant ist.
Also so alle 4, 5 Leute, die du kennst, systemrelevant.
Alle systemrelevant.
Doch. Wahnsinn. Also ich könnte theoretisch doch nach Hamburg fahren und mir das Atlantik-Hotel angucken, aber ich krieg dann eben keine Übernachtung. Das ist ja blöd. Nach Hamburg kommt man rein. Es gibt ja Ecken in Deutschland, wo man gar nicht mal hinkommt. Also wenn du jetzt, glaube ich, nach Mecklenburg-Vorpommern fährst, mit dem Auto hoch an die Küste, also zumindest dort in diese Urlaubsgebiete, schicken sie sich wieder zurück, habe ich gelesen.
Ja,
also die Inseln sind ja sowieso abgeriegelt, Ostseeinseln, Nordseeinseln, aber ich meine, dass es jetzt in Schleswig-Holstein Ecken gibt und auch in Mecklenburg-Vorpommern, wo sie dich regelrecht zurückschicken.
Ja, weil sie einfach nicht den Tourismus haben wollen.
Wo kommst du her aus NRW? Aber mach die mal schnell zurück, du.
Das war ein Riesenproblem übrigens in Italien und auch in Spanien, dass in Madrid die Corona-Fälle immer weiter angestiegen sind, dann hat man das dicht gemacht und dann sind alle erstmal zu den Verwandten aufs Land gefahren, weil sie natürlich raus wollten aus dieser Moloch-Stadt. Und das war das Problem, dass dann plötzlich natürlich der Virus, das Virus übrigens, lieber.
Ja, richtig. Das ist auch mal, oder das?
Es geht beides. Ich habe es nachgeguckt. Es geht beides. Mhm. Aber wir Wissenschaftler, und inzwischen ist ja ganz Deutschland Virologe, wir Virologen, wir sagen das.
Das Virus. Ja. Das Virus.
Du darfst auch der sagen. Wobei, ich habe eine lustige E-Mail bekommen. Sehr, sehr witzig hier bei uns fürs Wetter sozusagen hat jemand geschrieben. Da stand nämlich bei uns auf der Internetseite auch tatsächlich irgendwo, der Virus macht das und das und das. Und da hat sich jemand beschwert und sagte, Mensch, guckt mal nach, das ist das Virus. Auf jeden Fall heißt das im Deutschen das Virus. Es handelt sich ja nicht um einen Computer. Dieser Mensch, leider ohne E-Mail-Adresse. Wenn Sie jetzt per Zufall zuhören sollten, der Sie ohne E-Mail-Adresse über das Kontaktformular geschrieben haben, nein, Sie haben nicht recht. Insofern, man darf wirklich beides, das oder der. habe ich nachgeschlagen beim Duden. Und es macht keinen Unterschied, ob man das Virus im Computer oder im Menschen meint. Es ist beides das oder der.
Okay.
Alles aber klar. Die Wissenschaftler sagen das und deswegen, das ist ein bisschen das Schöne
wahrscheinlich. Ja. Also du hast es aber schon angedeutet, inzwischen sind ja ganz viele, also wir alle sind ja eigentlich Wissenschaftler und man hört ja jetzt die verrücktesten Sachen. Ich habe, was jetzt gerade rumgeht, über WhatsApp ein Interview zugestellt bekommen und zwar zugeschickt bekommen, ein Interview auf, ich muss mal gucken, wie hieß denn der Radiosender, Berlin, ist das 94,3 RS2, ist das Berlin?
Das hört sich nach Berlin an.
Das ist irgendwie in Berlin. Und die haben dort einen Virologen interviewt und das macht so gerade viral. Der Virus macht viral die Runde, also dieses Interview, wo es heißt, und der ist auch sehr eloquent, der Mann, und wirkt sehr klug und sehr empirisch und also so auch gesetzt und erfahren. Und der sagt, das ist doch alles Quatsch, das ist alles Hysterie, was hier gerade passiert. Im Grunde genommen ist es nichts anderes als eine Grippeepidemie, die wir gerade erleben. Ja, und das verbreitet sich tatsächlich und das erreicht. Was jetzt so, wenn ich jetzt mal so ein bisschen die Ohren groß mache und so schaue im Umfeld, das erreicht auch durchaus intelligente Leute, die dann sagen, ja, das ist doch alles ja übertrieben und ich weiß nicht, das geht dann schon so in Richtung Verschwörungstheorie, die dann sagen, ja, mein Gott, ist also dieser übliche Wert, der jetzt gern herangezogen wird, ja, in der letzten oder vorletzten Grippesaison sind deutschlandweit 20, 25.000 Menschen gestorben, hat kein Mensch auch nur einen Satz darüber verloren und jetzt plötzlich sterben 200 Menschen innerhalb von 14 Tagen und die ganze Welt schreit auf und wir haben Ausgangssperre und unsere Freiheit wird eingeschränkt und die Wirtschaft geht im Bach runter komplett und das ist nämlich alles übertrieben. Das Problem ist, dass diese sag mal Verschwörungstheoretiker, normalerweise brauchen die ja ein Motiv, warum das so ist, ja, also so Chemtrails zum Beispiel, ja, das ist ja auch so eine schöne Verschwörungstheorie, denn dann fliegen diese Flugzeuge und dann werfen die ja irgendwelche Sachen ab, ja, deswegen sieht man dann die Spuren am Himmel. Und diese Sachen machen uns dann alle gefügig, beziehungsweise da ist dann irgendwas drin, was uns halt lenkbar macht und führbar als Menschen, als Spezies, ja. Und die Mächtigen, die Bösen, die schicken diese Flugzeuge, was ja im Moment auch eher geht ja gar nicht mehr, fällt mir gerade ein. Chemtrails. Deswegen bleiben die Leute alle zu Hause, die verweigern die Arbeit. Jetzt haben wir's, liebe Homeoffice-WG. Wahrscheinlich genießt ihr das gerade deshalb so, weil es keine Chemtrails mehr gibt, weil wir nicht mehr infiltriert werden mit irgendwelchen heimlichen Substanzen, die vom Himmel rieseln und deswegen glauben wir das auch alles.
Das ist ja das Lustige dabei, also das ist wieder mein Gebiet, was das Wetter angeht.
Ja,
also
ja.
Ist ernsthaft wirklich und ich weiß, es kommen jetzt wieder böse E-Mails, man darf das Wort Chemtrails überhaupt nicht in den Mund nehmen, weil es kommen sofort E-Mails und ganz böse Anfeindungen, dass man ja, entweder ist man beschränkt und blöd oder man ist ja gesteuert und gehört mit dazu.
Leute das wirklich glauben, ja?
Weil sie es wirklich glauben, weil tatsächlich. Wirklich glauben. Ja, das ist aber das Schöne, das ist ja, du kannst ja was sehen, du siehst am Himmel irgendwelche Streifen, also die Kondensstreifen der Flugzeuge. Das kann man ja nicht anfassen, da kann man ja nicht irgendwie das direkt den Fühler reinhalten oder sowas und deswegen kann man ja auch da schön dran glauben, dass da irgendwas ist, aber diese gesamte Theorie ist so hirnrissig, weil die einen behaupten, damit soll das Klima abgekühlt werden, das wäre theoretisch was Gutes gegen den Klimawandel, die anderen sagen, es würde damit die Erde aufgeheizt, die dritten sagen, damit sollen wir, wie du gerade sagtest, manipuliert werden und das vierte ist ja, da müssten ja Tausende, Hunderttausende Menschen müssten darüber Bescheid wissen, damit das so funktionieren würde. Und dann würde natürlich irgendwo mal was durchsickern oder es könnte jemand da was belegen oder so. Ja. Und das ist halt definitiv einfach in diesem Maße, wie die das da meinen, was heißt in diesem Maße? Es ist einfach nicht der Fall. Und die Theorie ist von vorne bis hinten schwachsinnig. Und kein Meteorologe und kein Klimaforscher, das sind nun mal die Menschen, die sich mit dem beschäftigen, was in der Atmosphäre passiert. Oder auch kein Pilot, kein Ernsthafter unterschreibt, dass es das alles so gäbe oder glaubt daran. Aber natürlich alle, die googeln können und YouTube gucken, die sind völlig davon überzeugt, dass sie es besser wissen.
So wie immer mehr Leute glauben, dass diese ganze Corona-Hysterie einfach total übertrieben ist. Und wie gesagt, sie finden kein Motiv dafür. Mhm. Ja, warum sollte das so sein? Wenn man es einfach laufen lassen würde, ja, jetzt also die Ausbreitung dieses Virus, dann könnte man ja als Verschwörungstheoretiker sagen, das haben sich die Regierungen einfallen lassen, die haben das irgendwo gezüchtet, dieses Virus. Um damit hinzubekommen, dass die Alten sterben und dass die Rentensysteme entlastet werden. Ja. Aber das gerade tun wir ja nicht. Also wir tun ja gerade alles, also was heißt wir, also die Staaten, ein ganzer Kontinent, tun ja gerade alles dafür, dass es eben nicht dazu kommt. Und deswegen dieser Lockdown, deswegen wird ja alles runtergefahren. Und die haben also ein Problem damit zu erklären, warum das so sein sollte, warum die Regierungen jetzt so hysterisch reagieren. Außer eben wahrscheinlich zu sagen, die sind alle doof. Die wissen es alle einfach nicht gut genug und die lassen sich falsch beraten. Habe ich dann auch gedacht, als dieser Experte, dieser Virologe, wie er sich nannte, bei, wie hieß der Sender, 94.3...
Ist das dieser wie heißt der, Wertiger oder so?
Ich weiß nicht, ob ich das hier abspielen darf in unserem Podcast. Wir machen das einfach, das hört ja eh keiner.
Das glaube ich, ist juristisch jetzt schwierig.
Ist das schwierig, dann spiele ich es lieber nicht ab. Okay. Also jedenfalls am Ende, also die Moderatoren stellen schon die richtigen Fragen, aber am Ende, das lassen sie dann dummerweise unbeantwortet durchgehen, sagt er, ja, es sind ja eigentlich 95% aller Menschen wären überhaupt nicht betroffen, die werden gar nicht merken, dass
das
sie
ist falsch.
Corona haben. Ja, und das betrifft, also kritischer Beschwerdeverlauf betrifft ja eigentlich nur 5% der Menschen. Und da habe ich mir überlegt, die senden für Berlin, dieses RS2-Dings, der Bumster. Berlin hat mit Einzugsgebiet, sind wir bei 5 Millionen, kommt schon zusammen, oder?
Ja, bestimmt.
So mit Randgebieten und so weiter, 5 Millionen. Wie zynisch ist das denn, zu sagen, naja, schwerer bis kritischer Verlauf, ja, betrifft ja eh nur 5%. Das heißt, bei 5 Millionen wären wir bei 250.000 Menschen. Habe ich das jetzt exakt richtig ausgeführt? Mal 10%? Wären 500.000, ja. Sind wir bei 250.000 Menschen, die es dann eben direkt betreffen würde, mit einem schweren bis kritischen Verlauf. Und schon da wird doch diese ganze Zweifeltheorie ausgehebelt, oder? Wer will denn sagen, okay, diese 250.000 Berliner, nur Berlin, die lassen wir jetzt einfach mal über die Klinge springen. Mal gucken.
Ja, vor allem, man weiß ja die Zahlen gar nicht so genau.
Ja.
Man weiß nicht, wie viele Menschen tatsächlich einen schweren Verlauf haben. Es gibt ja Schätzungen von ungefähr 20%, die also auch Atemprobleme bekommen. 10-15% müssen ins Krankenhaus auf jeden Fall. Und davon dann eben nochmal diese 5%, die einen richtig schweren Verlauf haben. Und wenn du jetzt auf Berlin das beziehst, dann kann man jetzt schon mal schnell ausrechnen, ab wie viel Krankenhausbetten da überhaupt zur Verfügung stehen. Mhm. Und wovon wir uns ja auch frei machen müssen, ist ja dieser Gedanke, es trifft nur die Älteren. Also man weiß, ja, es geht auch in die Kurve rasant nach oben, je älter man ist, aber jetzt gerade auch wieder ein Teenager, anscheinend völlig gesund vorher, ist gestorben. In Ausland, also in Belgien, Frankreich und so, sind viele, viele junge Menschen betroffen. Klinikpersonal, die sind ja nun auch nicht gerade Tattergreise oder so, sondern viele Ärzte, Pfleger, Krankenschwestern im Bereich um 30, 40 Jahre schwer betroffen. Also davon muss man sich freimachen, von diesen Erstmeldungen, die vielleicht auch Propaganda waren aus China. Das weiß man auch nicht so genau.
Weiß man, also nicht genau.
Wollte, ne?
Das Problem ist, was eben diese wirklich sehr eloquenten Virologen dann eben sagen, also die jetzt so ein bisschen gegen den Strom schwimmen, ja, und ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, die sich da einfach ein Stück weit profilieren wollen. Die sagen halt, es ist nicht das Virus, das uns tötet, sondern die Angst vor dem Virus. Das ist ja so ein schöner, geläufiger Satz, den die gerne zitieren. Und dann fangen die an zu sagen, die Leute kommen zwar wegen Corona in Italien, ja, wo wir hohe Sterberaten haben, hohe Sterbezahlen in Italien, in Spanien zum Beispiel, in China war es auch so. Die gehen dort zwar rein mit Corona, aber die sterben dort eben nicht an Corona, sondern an den unmöglichen Zuständen in den Krankenhäusern. Ja, zum Beispiel Hygiene, und dann holen die sich irgendwelche, wie heißt denn das hier, Stalagnocken.
Sehen deren Krankenhäuser, glaube ich, auch noch nicht aus.
Ja, aber das ist so die Theorie, dass die Leute sich dann halt irgendwie mit anderen Sachen dort infizieren und deswegen eben sterben, weil eben das Gesundheitswesen, weil eben die Krankenhäuser dort auch vom Hygienestandards unter aller Kanone sind. Das ist so die Theorie. Deswegen sterben so viele Leute. Sterben nicht so viele Leute an Corona, sondern eben, weil sie wegen Corona in die Krankenhäuser müssen und die Krankenhäuser halt völlig überlastet sind.
Apropos Theorie.
Das klingt dann, wenn man das alles so geballt erzählt bekommt, klingt das erstmal irgendwie plausibel, bis die dann eben bei ihren 5% ankommen. Und dann fragt man sich, naja, okay.
Ich musste gerade an diese, wie waren das damals, 100 Lungenfachärzte, die festgestellt haben, dass, was war das, Feinstaub dann doch nicht gefährlich
ist
oder sowas.
Richtig,
eigentlich könnte man rauchen wie ein Schlot und das sei ja genauso ungefährlich und so weiter und so fort, was ja dann hinterher hat man festgestellt, wir haben uns also völlig vertan und verrechnet. Ja, und ich sag mal, da gibt's immer so ein paar Menschen, die dann irgendwie das sich alles zurechtlegen. Und ich finde, das ist auch sehr zynisch, ne? Man kann jetzt natürlich darüber diskutieren, dass der wirtschaftliche Schaden immens ist und wie viele Menschen jetzt gerade ins Elend getrieben werden. Die Menschen, die zu Hause sitzen müssen, die häusliche Gewalt steigt an, weiß man aus anderen Ländern auch. Man weiß auch, es werden ganz viele so in Depression verfallen, dass die Selbstmordrate steigen wird oder in die wirtschaftliche, ins ins Elend gestürzt werden, weil sie ihre Jobs verlieren, weil sie ihre Existenz verlieren und so weiter. Das muss man natürlich auch gegeneinander abwägen. Also da gebe ich denen ja durchaus recht. Aber jetzt zu entscheiden, zu sagen, wisst ihr was, wir lassen das Ganze laufen. Da läuft ja auch mal dieses Wort Durchseuchung. Wir müssen die Durchseuchung schaffen der Nation, damit die Herdenimmunität geschafft wird. Das haben ja gerade vor allem die Populisten wie Trump, wie in Großbritannien Boris Johnson verkündet und dann auch festgestellt, nee, das funktioniert nicht. Wir müssen doch anders reagieren.
Ja, und ich wollte sagen, wie ist denn der Gegenentwurf? Der Gegenentwurf, wir lassen es jetzt einfach laufen und was macht es mit unserer Gesellschaft, wenn dann wirklich zehntausende Menschen einfach, wenn die Krankenhäuser wirklich hoffnungslos überlastet sind, wenn eben das eintritt und die Möglichkeit besteht ja zumindest, dass wir tatsächlich im Moment die Ruhe vor dem Sturm erleben, wie es Jens Spahn gesagt hat. Ja. Was ist denn, wenn der Sturm dann wirklich anbricht? Was macht das dann mit der Gesellschaft? Ich glaube, die Auswirkungen wären dann deutlich schlimmer als das, was wir gerade erleben. So schlimm, wie es im Moment ist und das Land ist ja wirklich runtergesetzt. Also auf quasi Stillstand gesetzt. Liebe Homeoffice-WG, also lasst euch bitte von solchen Theorien nicht irritieren. Am besten einfach immer mal querlesen. Am besten wirklich, wenn man sowas hört, so ein Interview hört, Interview liest und da kursiert ja gerade viel bei Facebook, dann wirklich mal kurz den Gegencheck machen und vielleicht nochmal einem anderen Virologen zuhören, der dann einen anderen Standpunkt hat. Wenn man das so unkommentiert dann einfach reinzieht sich, dann ja, kann man vielleicht auch relativ schnell daran glauben, dass das alles total überzogen ist, was gerade passiert.
Vor allem die seriösen Virologen sagen meistens auch, ja, wir können nur Empfehlungen geben, was die Auswirkungen und die Einschränkung des Virus angeht. Wir können gar nicht die Empfehlung geben, die und die Schule muss geschlossen werden oder generell der Betrieb muss eingestellt werden oder sowas. Da halten sich die seriösen raus. Die sagen, das sind Auswirkungen, die können wir in unserem Fachbereich gar nicht einschätzen, sondern da muss man dann wirklich auch als Politiker entscheiden, was ist jetzt sozusagen das höhere Gut. Setze ich das Menschenleben, das von dem Virus gefährdet ist, höher an oder setze ich die wirtschaftlichen Katastrophen höher an? Wie es ja zum Beispiel auch Trump versucht, ne? Der immer sagt, okay, wir müssen die Wirtschaft am Brummen halten und wir müssen alles so sofort wieder öffnen und sich nicht großartig darum kümmert, wie viele Menschen infiziert sind oder wie es in New York zum Beispiel war.
Ja, das würde ich jetzt nicht so sagen. Also ich glaube, er kümmert sich schon drum und er sagt ja auch nicht sofort alles wieder öffnen, sondern er sagt, wir brauchen jetzt eine Strategie, wir brauchen auch eine Exit-Strategie aus dieser Situation. Also, dass er sagt, wir müssen sofort alles wieder hochfahren, ist, glaube ich, auch nicht so richtig.
Ja, aber es war auch einer derjenigen, der es ja völlig versucht hat, unterzubringen. Oder hast du diese Sachen mitbekommen, dass er versucht, immer das Virus umzubenennen?
In China-Virus.
Das chinesische
Virus.
Genau. Richtig. Zuerst war es der Wuhan-Virus und hinterher hat er festgestellt, die Chinesen sind ja unser Feind. Wir müssen das China-Virus nennen. Das chinesische Virus.
Er sagte immer das chinesische Virus. Ah. Richtig, genau. Und das sollte sogar in irgendeinem offiziellen, ich weiß nicht, ob es in welchem Gremium, ob es.
G7.
G7 waren es.
Wollten eine gemeinsame Erklärung verabschieden.
Richtig.
Und das ist nicht zustande gekommen, weil er das konsequent China-Virus.
Beziehungsweise sein Außenminister wollte dort unbedingt Wuhan oder China-Virus reinschreiben lassen und da
unglaublich, ne?
Haben alle mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, nee, das machen wir nicht. Hier, Michael und liebe Homeoffice-Gebäude, ich meine, wir haben ja viel Zeit in diesen Zeiten. Wir müssen auch mal über andere Themen reden. Alle reden über Corona. Hast du das mitbekommen? Matratzen wurden getestet. Matratzen, die man auf dem Bett hat, im Bett. Ja. Also Matratzen von der Stiftung.
Andere Matratzen?
Bitte?
Was gibt es sonst noch für Matratzen?
Und ich fand das so spannend. Ja, auch das ist eine Meldung in dieser Woche gewesen. 100 € Matratzen sind oft besser als 1000 € Matratzen. Ja, 1000 € Matratzen, das ist oftmals nur ein Nepp und im Grunde genommen sind die auch von der Herstellung her und von der Wertigkeit auch nicht mehr wert als eben eine 100 € Matratze. Nur, dass der seine Matratze für 100 € verkauft, nicht so viel daran verdient, wie der 800 € dafür nimmt. Das ist, glaube ich, eine wichtige Information jetzt zu Zeiten von Homeoffice und so weiter. Weil man, ich sag mal so, man verbringt ja doch fast sein ganzes Homeoffice-Leben im Bett. Und deswegen
ist das so?
Muss man das mit der Matratze also schon mal erklären.
Ja, aber es gibt doch so viele Unterschiede. Es gibt ja Taschenfederkern, es gibt Schaum, es gibt den Memory-Schaum, es gibt, weiß ich nicht, Latex-Schaum, es gibt.
Ja, aber lies dich mal, ist total spannend. Ich hab den Artikel heute Morgen gelesen und finde das interessant. Ich wollte ja auch nur so ein bisschen die Homeofficeler ärgern, weißt du? Nein, natürlich nicht ärgern, natürlich nicht bewusst, aber es geht ja ein Riss durch die Gesellschaft, ja? Die Systemrelevanten, die immer noch an der Werkbank stehen und die Homeoffice.
Und die Homeoffice-Elite sozusagen.
Die Homeoffice-Elite, richtig, genau.
Die sich erlauben können, mal zu Hause zu bleiben und dann diskutieren, wo stelle ich denn den Schreibtisch hin? Und
richtig.
Wo ich auch von Leuten gehört habe, hier bei Freunden in der Firma, da hat dann eine Mitarbeiterin das dann abgelehnt, weil sie ihre ergonomische Maus nicht aus dem Büro mit nach Hause nehmen durfte. Und da hat sie gesagt, nee, dann gehe ich lieber in die Firma.
Naja, guck an. Mhm. Manche haben keine Wahl, manche haben Kinder und die Kinder sind ja auch zu Hause. Schule fällt aus, also Schule fällt natürlich nicht aus. Lernzeit, mega Stress, was für die Kinder wirklich eine Belastung ist. Muss man sagen, Kinder haben es echt schwer, jetzt so alleine sich zu motivieren, zu lernen. Kriegst du irgendwelche Aufgaben zugearbeitet von der Schule, wenn du schon digital bist, dann eben digital und dann schicken die das hin und her per E-Mail und so weiter. Ich glaube, das ist für die Kinder wirklich Stress, weil sie auch die Mitschüler nicht haben, sich nicht gegenseitig pushen, motivieren können und so weiter. Also werden da die Eltern wieder mit einbezogen, beziehungsweise die Mama, der Papa, also wer auch immer dann gerade zu Hause ist. Und so ganz ohne ist ja Homeoffice auch nicht ohne Arbeit. Also ich glaube, das ist schon eine Riesenbelastung. Und es gibt ja da schon dieses hübsche Ding, wie sagt man auf Facebook auch, wo du so ein Bild hast. Ein Bild. Da gibt es das hübsche Bild.
Ein Bild nennt man Bild, ja.
Wo die Mama am Schreibtisch sitzt und die Kinder irgendwie gefesselt und geknebelt. 3 Kinder sind es, glaube ich, unterm Schreibtisch. Tag 3, Homeoffice, irgendwie sowas.
Ja, das ist, glaube ich, der Wunschtraum so mancher, dann endlich mal die Ruhe zu haben. Ja, ich weiß auch von vielen, die dann auch noch ins Büro dürfen, also zwischendurch, und das auch sehr gerne ausnutzen, also nicht zu Hause zu sein, dass sie sagen, ja, gut, meine Frau kümmert sich, ich darf noch mal ins Büro gehen, dann habe ich noch mal so ein bisschen was Eigenes und ein bisschen Ruhe vor der Familie.
Ja, glaube ich auch, dass das viele gerne machen, ja, das denke ich auch. Aber nichts gegen das Rumsitzen zu Hause. Gibt ja auch diesen schönen Spruch, früher habe ich einfach auf der Couch rumgesessen, heute mache ich das immer noch, aber heute rette ich damit Leben.
Ja, ist das toll, ist, ne, oder? Heute ist man ein Held, wenn man zu Hause
bleibt. Wenn man zu Hause bleibt, ja, das ist ja irre. Selbst Vodafone, links oben auf meinem Handy, ja. Also da, wo oben, links oben steht ja eigentlich Vodafone, dort steht Hashtag Stay Home.
Ach, irre. Was die alles können.
Und jedes Fernsehprogramm, ne, überall, ja, wir bleiben zu Hause, wir bleiben daheim, ich weiß gar nicht. Also ich glaube, da ist schon alle, sind schon alle möglichen sprachlichen Varianten genutzt worden,
was aber da so geht. Ich habe das Gefühl, also ich bin ja wirklich jeden Tag einmal mit dem Hund, oder zweimal mit dem Hund draußen, und ich habe das Gefühl, ich sehe im Moment in meiner Nachbarschaft Hunde, die ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen habe. Okay. Plötzlich kommen alle, ich weiß nicht, ob die sich Hunde zugelegt haben, weil sie Angst haben, dass es wie in Frankreich wird, dass man nur noch vor die Tür darf, wenn man so einen Grund hat wie den Hund. Also angeblich würden in Frankreich zum Beispiel Grund auch schon Leute beneidet, weil sie einen Hund haben.
Ja, die dürfen ja wirklich, in Frankreich darfst du ja nur noch 1 Kilometer, meine ich, im Umkreis?
Ich glaube ja.
Deine Heimatadresse? Da gibt's ja noch viel verschärfter, in Spanien glaube ich gar nicht mehr raus, beziehungsweise 100 Meter, meine ich.
In Israel, glaube ich, war es auch 100 Meter, nur noch vor die Tür, zumindest ab 17 Uhr.
Ja.
Und das ist schon hart, ja.
Irre, da geht's uns gut. Ja. Ich jogge immer an der Elbe, ich jogge am Fluss, und wir hatten in dieser Woche ja schon drüber gesprochen, deswegen habe ich auch jetzt endlich die Bedeutung des Wortes Flusslauf erkannt. Mhm. Ja, Flusslauf finde ich gut. Ja, und da sind wir auch schon wieder bei Fluss Bett und den Matratzen. Also nicht vergessen, 100 Euro Matratzen müssen nicht schlechter sein als 1000 Euro Matratzen. Oder können genauso gut sein, sagen wir mal so. Ja, Micha, für alle, die zu Hause sind, ich dachte mal, bevor jetzt wieder alle wegschalten, weil es ist ja, der Konkurrenzdruck ist ja so hoch und alle möglichen Leute machen jetzt Podcasts, wir haben es ja am Anfang schon gesagt. Ich glaube, es liegt auch ein Stück weit an der Kanzlerin, die hat es ja auch gemacht, so mal ein Podcast für die Oma und so weiter und so fort.
Ja.
Also in diesen inflationären Podcast-Zeiten, und solange jetzt vielleicht noch jemand dran ist, wir nehmen ja gern für uns in Anspruch zu sagen, wir sind der Podcast mit Mehrwert. Und deswegen gibt es bei uns auch heute natürlich wieder die Quarantäne-WG-Tipps. Das heißt, was kann man lesen? Was haben wir gelesen? Was haben wir geguckt? Was wir vielleicht auch guten Gewissens weiterempfehlen könnten für alle, die zu Hause sind, für alle, die ein bisschen mehr Zeit haben als sonst. Micha, hast du irgendwas? Irgendwas, was man streamen könnte, was man lesen könnte, wo du persönlich sagst, ja, da lege ich meine Hand für ins Feuer?
Also lesen kann ich gerade nicht mithalten, weil ich bin den ganzen Tag nur damit beschäftigt, irgendwelche Nachrichten zu lesen. Also es ist ja diese perverse Faszination.
Soll man nicht machen?
Nee, falsch! Soll man nicht machen? Machen,
liebe Quarantäne, das sagt die WHO ganz offiziell, zweimal am Tag Nachrichten und natürlich seriöse Quellen.
Ja,
zweimal am Tag seriöse Nachrichtenquelle suchen und nicht mehr, weil man wird runtergezogen
sonst. Und auch nicht dauernd hier auf diese Johns Hopkins Universität schauen, die ganze Zeit starren, wie die Zahlen da ansteigen.
Ja,
man wird irre dabei. Und vor allem die Zahlen kann man auch nicht so bewerten.
Nee, hier, stopp, Statistik. Mensch, wir haben doch eine Woche jetzt vergehen lassen. Eine Woche seit unserem letzten Podcast. Kannst du noch mal sagen, bevor wir zu unseren Tipps kommen, Wie sah es vor einer Woche aus? Hast du mal geguckt?
Ich hab nachgeschaut. Wir haben letzte Woche Donnerstag war der, jetzt lass mich nicht lügen, war der 19. genau.
Ja, das ist ja 26.
Damals hatten wir laut offiziellen Zahlen, also diese berühmte Johns Hopkins Universität, die kein Mensch vorher kannte, die hatten 15.320 Infizierte in Deutschland.
Ja.
Und wir sind heute bei über 40.000.
Oh, okay.
Also innerhalb einer Woche. Und davor, um das jetzt nochmal zurückzuverfolgen, davor die Woche, als wir am 12. März miteinander gesprochen haben, da waren es nur 2078. Also von 2000 auf 15.000 und jetzt auf 40.000.
Okay. Also nein, natürlich nicht, okay.
Aber rasant, ja.
Spannend. Und inzwischen weit über 200 Tote in Deutschland.
Ja. Richtig, genau. Ja, und aber diese Zahlen, wie gesagt, deswegen meinte ich gerade, man darf eigentlich gar nicht so genau darauf hingucken, weil wir es auch gar nicht so bewerten können. Ja. Weil in Deutschland zum Beispiel im Verhältnis zu anderen Ländern ist viel, viel mehr getestet worden. Deswegen auch die berühmte Todesrate, wo alle mal sagen, ach, hier in Deutschland stirbt ja keiner daran. Wir haben, glaube ich, einfach in Deutschland wesentlich mehr getestet und wir sind einfach ein bisschen später dran. Und ich fürchte, die Zahlen werden sich auch noch entwickeln.
Ja, okay. Deswegen, stay home.
Ja.
Bleib zu Hause. Bleib daheim. Wie der Bayer sagt. Und jetzt, Entschuldigung, Michael, jetzt unsere kleinen Quarantänetipps. Unsere Homeoffice-Tipps.
Ja, wie gesagt, zu lesen kann ich
nicht anbieten. Also lesen gerade nicht, okay.
Nee, aber ich habe mir gedacht, vielleicht mal was zum Streamen. Das habe ich vor einer Weile bei Netflix entdeckt. Keine Serie, sondern so eine kleine Mini-Doku. Ist ein bisschen trashig gemacht, muss ich ehrlich gestehen. Aber ich fand es ganz spannend, weil ich viele neue Sachen erfahren habe. Und zwar heißt auf Deutsch Filme, das waren unsere Kinojahre. Der Titel ist zugegeben ein bisschen blöd. Im Englischen heißt er The Movies That Made Us. Also die Filme, die uns ausgemacht haben.
Ja.
Und da haben die vier Filme mal so ein bisschen begleitet, wie die damals überhaupt entstanden sind und so weiter. Und zum Beispiel ist da Ghostbusters mit drin, die am Anfang überhaupt gar nicht Ghostbusters hießen, sondern ganz anderen Namen hatten, weil der Titel eigentlich geschützt war. Ja. Kevin allein zu Hause wird so ein bisschen erzählt, wie die Produktion zustande gekommen ist. Und ich fand zum Beispiel ganz spannend auch Dirty Dancing, absolut nicht mein Lieblingsfilm. Aber was ich alles nicht wusste über den Film, dass der eigentlich dazu bestimmt war, ein richtiger Flop zu werden, weil viele große Filmfirmen wollten den nicht machen, haben den auf Eis gelegt, das Drehbuch war zu plump, die Story zu platt und so. Und dann hat es eine Firma gemacht, Westron Pictures, die waren eigentlich so ein Videoverleih. Die lebten eigentlich davon, Pornos zu verschicken auf Videokassette. Und das war der einzige wirkliche Erfolgsfilm, den die gemacht haben. Ein paar Jahre später sind die pleite gegangen, weil niemand anderes Dirty Dancing machen wollte. Die hatten auch ein ganz kleines Budget nur. Die Hauptdarsteller, hat man ja schon häufiger gehört, die haben sich gegenseitig zerstritten. Also Patrick Swayze mit der wie hieß sie? Jennifer Grey, glaube ich.
Ja.
Genau, und die mochten sich überhaupt nicht. Und der Film war...
Ist 60 geworden übrigens diese Woche.
Was, wie bitte?
Jennifer Grey. Sorry, wir sind ja im Wochenrückblick, die ist 60 geworden.
Ach, guck an.
Ja.
Und die haben sich total gefetzt und der Film war wirklich zum Scheitern verurteilt. Es hat auch keiner dran geglaubt und die haben auch gedreht und in dieser berühmten Lodge, wo da alles spielt, dieses Ferienresort, da haben sie immer unter dem Titel Dancing gedreht, weil Dirty Dancing war auch zu anrüchig. Naja, und wie gesagt, und diese Videofirma hat ihn dann produziert und hinterher war es ein Riesenerfolg, hat Millionen eingespielt und die ganze...
Wie sagt man so schön, der Rest ist Geschichte.
Der Rest ist Geschichte. Ja, und zum Beispiel, das ist das Finale, ganz kurz noch gesagt, mit diesem hier berühmten Time of My Life, mit dem Lied, die hatten bis in die Nacht vor dem Dreh hatten die Musik gar nicht, weil sie hatten kein Geld, um irgendwelche Musikrechte einzukaufen. Und dann kam so eine kleine Musikkassette an und dann war plötzlich, wie du schon sagst, der Rest ist Geschichte. Und im Nachhinein denkst du immer, boah, dieses perfekt ausproduzierte Ding. Und deswegen diese Serie, Filme, das waren unsere Kinojahre, fand ich sehr spannend, was man so über diese
Also quasi eine Doku, das ist eine Doku-Serie.
Das ist eine Doku-Serie, stimmt. Cool. Filme werden da ein bisschen auseinandergenommen.
Cool. Was ich empfehlen kann, also du sagst lesen nicht, ich habe am vergangenen Wochenende sehr schön, weil man kann jetzt keine Kreuzfahrten mehr machen. Und falls ihr das vorhatten oder so und jetzt vielleicht ein bisschen wehleidig sind, dass sie ihre Kreuzfahrt absagen müssen. David Foster Wallace, schrecklich amüsant. Das ist total spannend. Also dieser David Foster Wallace, sagt eigentlich schon einigen Leuten was, denke ich mal. Das ist so ein Vorzeigeliterat in den USA. Der hat sich vor 12 Jahren das Leben genommen, weil er stark depressiv war immer. Da war er gerade Mitte 40 oder so. Ja. Aber war ein hochintelligenter und total witziger Typ. Und er hat wirklich tolle Bücher geschrieben. Und eben unter anderem dieses schrecklich amüsant. Das heißt, er wird, und das ist tatsächlich so gewesen, von einer großen Zeitschrift gebeten, mach mal eine Woche Luxuskreuzfahrt auf so einem richtig schönen Luxusliner und guck dir das mal an, wie das dort abgeht. Und natürlich ist es so, wenn man als alleinreisender Single dann in so eine Horde von glücklichen Familienmenschen gerät, hat man einen anderen Blickwinkel, als wenn man direkt dazugehört. Ja, also der ist, also wirklich, es ist toll, wie er das so beschreibt, wie 500 amerikanische Leistungsträger beim Ententanz sich anstellen und so weiter. Das ist schon sehr lustig. Also er hat da einen sehr, sehr amüsanten und aber auch kritischen Blick auf dieses Thema Kreuzfahrt. Und ich sag mal so, wenn man das Buch gelesen gelesen hat, das ist nicht besonders dick. Das hat man locker an einem Nachmittag, im Homeoffice hat man es an einem Nachmittag durch, wenn man im Homeoffice sitzt. Danach hat man dann auch nicht mehr so viel Lust auf eine Kreuzfahrt, hat
ich gesagt. Das hilft. Also ökologisch ist es wertvoll, dieses Jahr.
Dann bedauert man es nicht allzu sehr, dass dieses Jahr vielleicht nicht klappt. Und ich habe einen tollen Film gesehen.
Oh, was?
Auf Amazon Prime. Und zwar Silver Linings. Kennst du?
Silver Linings. Den habe ich immer mal in der Liste gehabt, aber nie wirklich geschaut.
Siehste, ist der siehste? Gut? Und ja, der ist so unscheinbar in der Streaming-Liste. Und der ist toll. Also Silver Linings, wie sagt man so, Silberstreif am Horizont. Der ist toll. Mit Bradley Cooper und Jennifer Lawrence. Und Bradley Cooper spielt einen manisch-depressiven Ehemann.
Du hast aber mit den Depressiven heute hier, oder?
Ja, aber, na, pass auf. Also manisch, also, und erwischt, eines Tages kommt irgendwie er nach Hause, also der Klassiker, erwischt seine Frau mit dem anderen unter der Dusche beim Vögeln. Mhm. Und verprügelt den Typen total, krankenhausreif, und wird verurteilt zu 8 Monaten Klapsmühle. Ja, weil eben festgestellt wurde, dass er schon eben, ja, so auch eine bipolare Störung hat, manisch-depressiv. Ach, und der Film setzt ein, wo er aus dieser Klapsmühle entlassen wird. Und jetzt wirklich alles versucht, um seine Frau wieder, also die er wirklich über alles liebt, um seine Frau wieder zurückzugewinnen, weißt du? Mhm. Und er macht alles, er liest ganz viele Bücher, weil sie hat immer gesagt, er ist ein bisschen doof, und er liest ganz viele Bücher, er macht sich körperlich total fit und dann trifft er Jennifer Lawrence. Woher kennt man die eigentlich? Die kennt man auch aus Jennifer Lawrence.
Ist das nicht die aus, wie heißen die, Hunger Games oder sowas? Ist das Jennifer Lawrence? Nee, ne? Nee, Hunger Games. Ich google das mal.
Guck mal bitte Jennifer Lawrence. Und die ist toll, die macht das ganz toll in dem Film. Also überhaupt erstmal der Bradley Cooper, der ja wirklich ein bisschen den Verrückten spielt in dem Film, ganz großartig. Also wirklich, also super also für mich, ich bin ja Laie, ich habe keine Ahnung. Guck mal bitte, Jennifer Lawrence. Guck mal
hier, die Tribute von Pan.
Ach, die ist das.
Also doch Hunger Games, das war das, was ich meinte. Und X-Men hat sie auch gespielt.
Richtig,
Tribute Passengers.
Daher kennt man sie, richtig, Jennifer Lawrence. Also die trifft er. Und die ist genauso verrückt wie er. Und dann, pass auf, und die hat irgendwie Kontakt zu der Frau, der ist ja noch verheiratet mit der Frau, wo er den Liebhaber verprügelt hat, aber die Frau will nichts von ihm wissen und hat so eine einstweilige Verfügung erwirkt, dass er sich ihr irgendwie nicht näher als 200 Meter annähern darf, ja. Und sie ist auch weggezogen nach den 8 Monaten, in denen er in der Klapsmühle war. Er weiß also jetzt nicht, wo sie wohnt, aber er weiß, dass eben diese Frau, diese Jennifer Lawrence, dass sie kennt, dass sie mit der ab und zu Kontakt hat und will nun, dass sie ihm Briefe weiterleitet, ja. Also über diese Frau, wo er dann eben seiner Ehefrau erklärt, wie er sie noch liebt und dass er sie zurückhaben will und so weiter. Und da macht sie aber als Gegenleistung dafür, sagt sie, sie hat, und das sind wir wieder bei Dirty Dancing, ist total spannend, sagt sie, sie hat irgendwie in 2 Wochen oder in 2 Monaten irgendeinen Tanzwettbewerb und irgendwie ist der Partner abgesprungen, was weiß ich, und er müsse einspringen und er müsse mit ihr trainieren, und wenn er das macht und mit ihr eben zu diesem Tanzevent geht, zu diesem Wettbewerb, dann würde sie die Briefe für ihn weiterleiten. Aha, das, aha. Und so fängt er also an, also er will erst nicht, und so fängt er dann an, mit ihr zu trainieren und zu machen, und ach, das ist total herzzerreißend. Der Papa von Bradley Cooper übrigens, gespielt von Robert De Niro. Also toller Film, sehr herzzerreißend und natürlich mit einem Happy End.
Och, ach, so schön. Das ist das, was wir zur Zeit brauchen, so ein Happy End.
Ja, das braucht man in diesen Zeiten.
Ja, ja. Ich habe noch eine Serie entdeckt, ich weiß gar nicht.
Also nochmal Silver Linings. Ja, Silver Linings. Sagen, Silver Linings, Bradley Cooper, Jennifer Lawrence und Robert De Niro.
Komisch, sehr schön. Hab ich nie gesehen, habe ich immer in der Liste gehabt, aber irgendwie nie geschaut. Ich habe diese Woche, bin ich bei Bad Moms hängen geblieben. Mhm. Das gibt's auch zu streamen, lief glaube ich auch letztens im Fernsehen. Ist sehr bekloppt, aber das war für mich genau das, was ich in dieser Zeit dann mal brauchte, ist einfach so ein lustiger Nebenbei-Wegguckfilm. Und dann habe ich jetzt gerade noch eins entdeckt, hier mal für kostenlos gucken. In der Mediathek müsste es, lief beim Bayerischen Rundfunk jetzt zuletzt, also müsste es in der ARD-Mediathek geben. Und zwar das Institut Oase des Scheiterns. Hast du davon irgendwas schon mal gehört?
Nee.
Ich habe das auch nicht mitbekommen. Die Serie ist schon ein paar Jahre eigentlich alt, also die erste Staffel zumindest. Und zwar spielt das in Kalalabad. Kennst du natürlich, ist die Hauptstadt von Kisbekistan.
Ach ja, natürlich.
Weiße
ja.
Links daneben, sprich ein fiktives Land, also islamisch geprägt. Und darin wird ein deutsches Sprach- und Kulturinstitut betrieben. Und die sind natürlich so richtig schön deutsch. Also sprich, es gibt eine Leiterin, die Dr. Anneliese Eckhardt. hat, die das Ganze da managt. Dann gibt's da so eine Sekretärin, da gibt's den Streit zwischen Ost- und Westdeutschland immer in den Mitarbeitern, alles ein bisschen spießig und man hat natürlich seine Behördenvorschriften und so weiter und die versuchen also das deutsche Kulturgut an die Menschen in diesem Land weiterzubringen, die ganz andere Sorgen natürlich haben, ganz andere Probleme und die Deutschen laufen da mit ihren Behördenzettelchen schon rum und das ist... Also es ist einfach schräg. Es ist lustig schräg. Die müssen irgendwie eine Ziege schlachten, weil die als Gastgeschenk okay. gebracht werden. Das schafft der Deutsche natürlich nicht. Dann müssen sie Blut spenden. Und das muss aber mehr Blut sein als das, was die niederländische Botschaft gemacht hat. Deswegen muss nochmal was rausgezapft werden. Und so schön bekloppt. Also ich habe bis jetzt nur zwei Folgen gesehen. Die fand ich total abstrus bescheuert. Und deswegen auch für mich gerade in der Zeit genau richtig.
Okay, wie nochmal? Sag mir mal.
Das Institut Oase des Scheiterns.
Okay, Institut Oase des Scheiterns. Ist notiert, ist registriert. Wir werden ja noch eine Weile viel Zeit haben oder zumindest unsere Homeoffice-WG aufrechterhalten. Kein Mensch kann absehen, wie lange das alles noch so geht. Aber ja, bis nach Ostern wird es schon so sein, ja. Bis nach Ostern. Die Wirtschaft fährt runter. Auch das ein Ereignis in dieser Woche. Der Bundestag hat sich entschieden, 156 Milliarden sogar freizumachen. Ja? Also 156 Milliarden Euro für Unternehmen, für Selbstständige vor allen Dingen. Das war in dieser Woche auch ein Thema, was bei uns in der Sendung aufgeploppt ist. Jeder zehnte deutsche Arbeitnehmer ist oder Arbeitende ist selbstständig. Also, selbstständig, freiberuflich, ja.
Hätte ich fast gedacht, es könnte mehr sein.
Ja. Und jetzt bin ich gespannt, ob du dir das gemerkt hast, die häufigste Frage von Selbstständigen?
Das war das mit dem Otto Richter.
Genau, geht das auf Otto Richter?
Kannte
Otto
ich Richter. Vorher wirklich noch. Siehst mal, ich mit in meinem Wirtschaftsleben, mir ist das noch nie untergekommen.
Ja, weil du aus NRW kommst. Nee. Ja, wir Sachsen sind erfinderisch. Otto Richter heißt eigentlich nichts anderes als, du hast es dir gemerkt,
das heißt, so unter dem Motto, geht das auf, ja hier, Vater, nicht Vaterstaat, sondern geht das ohne Rechnung.
Otto ohne Rechnung. Ohne Rechnung, richtig, genau. Otto Richter ohne Rechnung. Ja, also wenn Sie mal nach Sachsen kommen oder so, oder Sachsen sind und jemand fragt, geht das auf Otto Richter, dann ohne Rechnung.
Ja, ja dann direkt anzeigen, weil da will jemand die Steuern zahlen, die jetzt uns vom Staat zurückgezahlt.
Richtig,
das
genau.
Auch, das habe ich jetzt auch wieder letztens mitbekommen, wo einer auch rummeckerte, ja, jetzt soll der Staat hier mal bezahlen. Und das war auch so jemand, wo ich dachte, ich glaube, du machst aber auch viel OR. Also
ohne Rechnung.
Ohne Rechnung,
ja. Das ist ja diese Verschwörungstheoretiker. Also was heißt Verschwörungstheorie? Die das jetzt einschränken und sagen, ah, alles Hysterie und alles total aufgeblasen und wer will's und die haben ja alle keine Ahnung und fahren ja alles runter und das ist ja eigentlich nur eine ganz normale Grippe und überhaupt und die Leute sterben doch gar nicht an Corona. Weißt du, die Leute, die das sagen, das sind die Ersten, die aber sowas von schreien würden, wenn sie selber betroffen wären oder irgendjemand aus der Bekanntschaft, aus der Verwandtschaft. Also das wären dann die dann, glaube ich, am lautesten schreien.
Ja, sagen, das
ist... Was ist denn hier los und warum wird denn hier nichts getan und warum... Ja,
ja, ja in dem Fall ja auch. Derjenige, der am lautesten nach Staatsbeihilfe schrie, war der da offenbar so das alles hinrum. Was ich ja auch interessant finde im Moment, wo überall kontaktlose Bezahlung möglich ist, was vor zum Jahreswechsel noch ein Riesenthema war, dass alle Bäcker geschrien haben, das können wir doch nicht machen und jetzt müssen wir einen Kassenbon ausdrucken. Wie gesagt, dem deutschen Bäckerhandwerk möchte ich nichts unterstellen, aber in anderen Ländern war es so, dass dadurch ja auch die Mehrwertsteuereinnahmen für den Finanzminister extrem angestiegen, nicht nur insgesamt die Steuereinnahmen für die Finanzministerien angestiegen sind. In Deutschland wird das natürlich komplett anders sein, das weiß ich, weil deutsche Bäcker sind ehrlich, aber plötzlich geht das mit der kontaktlosen Bezahlung, auch hier in Deutschland.
Du, Micha, bevor uns die Zeit jetzt ganz wegläuft, wir sind schon wieder bei 40 Minuten, über 40 Minuten, was ich noch total mysteriös finde oder total spannend finde oder fand in dieser Woche und was mich bis heute beschäftigt, ist der Mann, der auf den Namen Bill Gates hört. Bill Gates, hast du das mitbekommen? Bill Gates, jetzt geistern diese Videos auch so ein bisschen durch Facebook. Ich bin ehrlich gesagt auch irgendwie über Facebook oder keine Ahnung, wie ich drauf gekommen bin. Der hat vor 5 Jahren angefangen, sich wirklich vor die Weltöffentlichkeit, also richtig, also nicht irgendwo bei sich, bei Microsoft, bei einer Betriebsversammlung, sondern was weiß ich, hier in wie heißt das, Davos, dort bei diesem Weltwirtschaftsforum und so weiter und so fort. Da hat er vor 5 Jahren angefangen zu warnen, dass die Welt tragisch schlecht unvorbereitet ist auf ein mögliches Virus, das alles lahmlegen könnte, auf eine Pandemie, die unter Umständen bis zu 10 Millionen Menschen töten könnte. Also der hat vor 5 Jahren angefangen, davor zu warnen, dass das passieren kann, dass das kommen kann, dass es gar nicht so unwahrscheinlich ist und dass wir denkbar schlecht auf so einen Fall vorbereitet sind. Und das hat er nicht nur einmal gemacht, das hat er immer wieder hat er so gewarnt und hat gesagt, wir müssen gucken, dass wir uns da besser aufstellen, gerade was so die Entwicklung von Impfstoffen angeht, dass wir dort flexibler sind. Deswegen ist der ja auch beteiligt an dieser Firma in Tübingen.
Zurück, ja.
Ja, richtig, genau. Zusammen mit dem Dietmar Hopp, wo wir im letzten Podcast drüber gesprochen haben. Deswegen ist dort Bill Gates auch engagiert. Aber das finde ich total spannend. Ja, und da gibt es bestimmt auch schon wieder die ersten Verschwörungstheoretiker, die sagen, ah, der Bill Gates, vor 5 Jahren hat er das schon gesagt. Wer weiß, was da
ist. Da gab es auch schon wieder die Verschwörungstheorien, dass dieses Virus bewusst in die Welt gesetzt wurde, um solche Firmen dann zu fordern. So. Ja, und das ist das Asoziale wirklich dabei, dass gerade so ein Mensch wie Bill Gates, der ja auch versucht hat, viel für Masernimpfungen zu machen, um die Masern auszurotten, was ja übrigens bei den Pocken gelungen ist, wo früher die Weltgesundheitsorganisation, ich weiß nicht mehr wann es war, aber wirklich 1,5 Jahre lang Teams durch die ganze Welt geschickt hat und alle geimpft hat, und tatsächlich seitdem gibt es die Pocken ja eigentlich nicht mehr. Sie gelten als ausgerottet, an der vorher auch Tausende, Hunderttausende von Menschen gestorben sind. Das Gleiche wollte man mit den Masern machen, scheiterte aber dann unter anderem hier an unseren deutschen Impfgegnern, die dann der Meinung sind, ich habe aber das Recht, mein Kind selber hier irgendwie, das muss, das ist auch harmlos, Masern ist harmlos, muss jeder mal selber durchmachen und so. Mhm. Ja, es ist, das mit den Impfgegnern ist auch ein interessantes
aber
Thema.
Aber ich finde das total Zeit, spannend, ne? Dass der Bill Gates, dass der das, also wie er das so vorhergesehen hat, also irre.
Ja, gut,
war bestimmt nicht der Einzige, sicherlich alle Menschen, die sich jetzt professionell damit beschäftigen, und der ist ja sicherlich auch so ein universaler Typ, der viele Baustellen hat und sich damit auch intensiv beschäftigt, hat ja sicherlich auch jetzt, keine Ahnung, muss er ja jetzt nicht morgens um 7 im Büro sein und dann erstmal bis 18 Uhr arbeiten, also kann sich ja sicherlich auch breit aufstellen, jetzt von seinen Interessengebieten, aber finde ich total spannend. Und wie das so erkannt hat und wie das andere wahrscheinlich auch so vorhergesehen haben, dass es eben kommen kann, und vorhergesehen haben, dass wir eben doch relativ schlecht darauf vorbereitet sind. Das andere, also das Problem ist ja, ich sage immer, kann man ein Gesundheitswesen überhaupt so fit machen, dass man für jeden Fall gerüstet ist?
Ja, man kann
so
sich ja schon überlegen.
Kann man das machen? Man kann das sicherlich machen, aber das würde bestimmt bedeuten, dass wir alle das Doppelte an Krankenversicherungsbeiträgen zahlen würden. Ja, also man kann sicherlich sagen, wir sind auf jeden Fall vorbereitet und wir bauen mehr Krankenhäuser und halten mehr Personal vor, haben mehr Intensivbetten. Wer weiß, wenn Corona besiegt ist, was danach auf uns zukommt. Aber ich glaube, das ist fast ein Wunschdenken zu sagen, wir können auf jeden Fall vorbereitet sein, auf jeden denkbaren Fall vorbereitet sein, weil wir schlicht und ergreifend nicht bezahlen können, beziehungsweise weil die Menschen dann in Masse auch nicht bereit wären, es zu bezahlen.
Naja, das ist ja das, was Bill Gates auch in seinen Vorträgen da sagte, wir leisten es uns ja auf der anderen Seite, eine riesige Armee bereitzuhalten für den Fall, dass da irgendwas käme. Gut, das stimmt natürlich, das Motiv der Abschreckung dahinter, das würde so ein Virus nicht interessieren, aber wir haben Reserven, wir haben Reservisten, die im Zweifelsfall dazu geholt werden können, wir haben stehende Heere weltweit für den Fall, dass da irgendwas passieren würde. Das haben wir in der Medizin nicht, sondern da werden die Krankenhausbetten so berechnet, dass es irgendwie passt, und für so eine Geschichte, wie sie jetzt kommt, sind die meisten Länder nicht vorbereitet. Da sind wir übrigens hier in Deutschland noch mit am besten dabei. Also ich bin froh, dass ich in diesem Land lebe und nicht in Großbritannien, wo das Gesundheitssystem von den Konservativen über Jahre hinweg immer weiter zusammengeschrumpft wurde. Wahrscheinlich, weil man sich gedacht hat, ach, ich bin doch selbst reich, ich werde schon noch ein Bett irgendwo bekommen. Und für den Staat, für die Allgemeinheit wurde das alles immer weiter zusammengestrichen. Und in den USA übrigens, da ist das Geld übrigens auch nicht das Argument, das ist eines der teuersten Gesundheitssysteme der Welt. Also da kosten einfache Operationen direkt Zehntausende von Dollars, was in Deutschland wesentlich günstiger ist, und bei uns ist ja schon nicht billig, weil dieses ganze System anders aufgestellt ist, und die sind jetzt dem Ganzen auch ausgeliefert und haben nicht die Möglichkeiten zu reagieren.
Tja.
Aber schon spannend, dieser Bill Gates.
Also wirklich ein kluger Mann. Bill Gates, wollen wir ihm seine Milliarden gönnen, beziehungsweise zu Recht.
Weil du sagst, kann man darauf vorbereitet sein? Also siehe Japan, siehe Südkorea, die haben SARS und MERS direkt vor der Haustür gehabt und haben seitdem, das vor 10 Jahren passiert ist, über 10 Jahren haben die sich darauf vorbereitet. Die haben entsprechende Krisenstäbe, die proben diesen Ernstfall, die wissen, wie sie reagieren. Das ist für uns alles viel zu weit weg gewesen. Da haben wir immer gesagt, oh, das ist China, das wird schon nicht zu uns rüberkommen. Ne?
Auch noch ein Thema in dieser Woche für die Chronisten. Ja. Olympische Spiele verschoben. Ja, also Japan, weil du gerade bei Japan warst.
Richtig.
Und das hatten wir ja auch morgens mal kurz besprochen. Wir sind eigentlich vom Radio, ja, für alle neue Podcaster, wir sind ja eigentlich Radiomenschen, die morgens Radio machen. Und was ich interessant fand, war die Pressemitteilung, die dann verschickt wurde vom IOC, wo dann drin stand, also der Abe, Japans Regierungschef, und Thomas Bach hätten sich geeinigt. Und dort stand dann wirklich, die beiden Führer haben entschieden, dass es verschoben wird. Ja, ich glaube, das ist auch, aber das vielleicht heben wir uns das für nächste Woche auf. Das ist auch, das entlarvt, finde ich, so das ganze System IOC und diesen ganzen Moloch dort, diesen ganzen Sportfunktionärs und Korruptions. Ah. Korruption ist ja, ich will es ja gar nicht im Mund nehmen. Ich weiß nicht, wie das so ist. Aber ich finde, das sagt so viel aus. Ja.
Aber weißt du, wenn du die jetzt ankündigst, dass wir nächste Woche uns mit dem IOC beschäftigen, also da würde ich jetzt an deiner Stelle auch jedes Mal, wenn du in die Garage gehst zum Auto, würde ich gucken, ob die Bremsleitungen noch dicht sind. Weil ob wir dann die nächste Woche noch erleben, okay. Wenn wir ankündigen, nächste Woche enthüllen wir alle Machenschaften des IOC.
Puh. Gut, mal gucken, ob wir nächste Woche noch am Leben sind. Bitte bleibt gesund. Wir haben jetzt am Wochenende die Zeitumstellung vor der Brust. Ja.
Ja, richtig.
Aber ich glaube, das wird in diesem Jahr nicht so schlimm, weil es ist ja egal, wenn man dann eine Stunde später im Homeoffice ist, am Montagmorgen, liebe Homeoffice-WG. Also insofern ist es wurscht. Ja. Interessiert keinen Menschen. Keinen Menschen interessieren Wetterberichte. Micha, was waren das für Zeiten, wo wir auch im Radio noch ganz einfach über Wetter reden konnten?
Ja, tatsächlich ist die Nachfrage im Internet erstmal ein bisschen runtergegangen, aber ja, sie kommt jetzt gerade wieder, weil es sind ja gleichzeitig sehnen sich jetzt alle Menschen offenbar nach dem, was sie sonst nicht tun können. Also sprich, du kannst ja jederzeit in den Wald gehen, du kannst ja jederzeit spazieren gehen. Jetzt, wo es heißt, machen Sie das nur alleine, machen Sie es nur in der Kernfamilie, machen Sie es am besten nicht so häufig, dass Sie rausgehen. Seitdem rennen die Menschen durch die Wälder, als gäbe es morgen keine Asche mehr unter den Füßen. Und tatsächlich, es ist so voll. Und du natürlich auch wissen, wie es Wetter wird. Ich glaube, der Deutsche optimiert dann auch seinen Spaziergang punktgenau, wann die Temperatur am höchsten ist und die Niederschlagswahrscheinlichkeit am geringsten. Also insofern spielt Wetter, glaube ich, dann doch noch eine Rolle.
Und du lernst Hunde aus deiner Nachbarschaft kennen, von denen du nie eine Ahnung hattest.
Ja? Diese armen Hunde. Es gibt ja sowieso diese armen Wochenendhunde, die tatsächlich nur am Wochenende vor der Tür sind, aber jetzt sind Hunde da.
Entschuldigung.
Ja. Die gab es vorher, glaube ich, noch nie.
Ja. Siehst du? Ja, Gesicht. Ich habe mir gerade ins Gesicht gefasst, wie unbewusst man das macht. Jetzt ist mir das Unbewusste gerade bewusst geworden. Also Hände waschen. Sind deine Hände auch schon rissig vom vielen Waschen?
Ja.
Ja? Ja, ich habe so manchmal das Gefühl, früher hieß es, ich weiß nicht, das ist bestimmt auch ausgerottet, so Krätze, wenn so Menschen, die so unsauber waren, wenn sich dann so irgendwelche Flechten gebildet haben, so an den Händen und ich glaube, nennt man das Krätze? Ich weiß gar nicht,
ob Krätze das noch ist nochmal was anderes.
Also das ist was anderes,
Krätze ist, glaube ich, wirklich...
Also nicht schönes. Nicht genau. Also jedenfalls, die Hände sind ganz rau und ich habe hier so rote Stellen, unangenehm, vom vielen Waschen wahrscheinlich.
Ja, und jetzt würden wahrscheinlich wieder alle hamstern und die Handcreme kaufen und dann gehen wir noch das Hausmittel mit und das jetzt löst auch wieder Diskussionsbedarf aus. Aber in früheren Zeiten, als es schwierig war, haben die Menschen einfach mal drüber gepinkelt, weil Urin und der Harnstoff wohl besonders gute Wirkungen auch für die Haut haben soll.
Das ist euer systemrelevanter Podcast mit echter Lebenshilfe, mit echten Tipps fürs Leben und fürs Überleben. Ja, das wünschen wir euch erstmal. Natürlich auch schöne Grüße. Wahrscheinlich hat sie jetzt auch gespannt zugehört. Schöne Grüße an die Kanzlerin und gute Besserung. Zweimal negativ. Also immer noch in Quarantäne, aber zweimal negativ getestet, glaube ich jetzt. Ja,
habe ich auch.
Also wird alles gut werden. Und wir hören uns dann nächste Woche hier wieder. Oder natürlich gerne auch schon morgen oder übermorgen oder überübermorgen oder überübermorgen oder überübermorgen im Radio. Jeden Morgen.
Mit rissigen Händen.
Mit rissigen Händen.
Aber einer von beiden ist systemrelevant. Mal schauen, wer es überlebt, wenn Thomas Bach, er ist Fechter gewesen. Der kann damit umgehen. Der kann auch Bremsleitung wahrscheinlich durchschneiden. Fechter. Sei vorsichtig.
Okay, alles klar. Also, en garde, sag ich nur. En garde. Und was ist er? Touché. Ach, Micha. Also, mehr von uns im Radio oder kommende Woche.
Sehr gerne. Bleibt gesund, sagen jetzt alle immer. Bleibt gesund.
Bleibt gesund, euer Corona-Kabinett.
Ach du meine Güte.
Wie war das Kabinett des Grauens? Nee, was hast du empfohlen?
Oase des Scheiterns.
Oase des Scheiterns.
Institut.
Ja, okay. Also, macht's gut.
Bis dann, tschüss.
Bleibt gesund. Tschüss.